Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Mit diesen Worten beginnt der russische Schriftsteller Leo Tolstoi seinen weltberühmten Roman Anna Karenina. Ich glaube, bei dem Begriff Familie kommen gleich Emotionen und Erinnerungen hoch wie bei kaum einem anderen Wort. Jede und jeder entstammt einer Familie. Lasst euch also ein auf eine Familiengeschichte. So sind wir hier und zusammen im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Wir singen bzw. hören das erste Lied aus dem evangelischen Gesangbuch, ist das die Nummer 428, die Strophen 1 bis 3. Komm in unsere stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe werben. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wie gut, dass du uns zusammenrufst. Aus Geschäftigkeit und aus Leere, aus glücklichen Stunden und aus Traurigkeit, aus Erfolg und aus Scheitern. Vor dir gehören wir alle zusammen. Unsere Unterschiede trennen uns nicht in deinen Augen. Niemand bleibt von dir unbeachtet. Und so soll es auch unter uns sein. Aber oft gelingt es uns nicht, einander so offen und aufmerksam zu begegnen. Oft nehmen wir nicht wahr, was der andere, die andere gerade braucht. Wir haben Hemmungen auf, jemanden zuzugehen oder trauen uns nicht, für uns selbst um Hilfe zu bitten. Guter Gott, so soll es nicht bleiben. Gib uns einen aufmerksamen Blick füreinander. Lass uns überwinden, was uns hindert, zueinander zu finden. Und mach uns Mut, selber Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gott, stille in uns allen den Hunger nach Leben. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Ich lese Worte aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50. Es ist das Ende, das glückliche Ende einer sehr verzwickten Familiengeschichte. Und die Brüder Josefs sahen, dass ihr Vater gestorben war. Und sie sprachen, was, wenn sich Josef gegen uns feindselig stellt und uns wirklich all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. Sie richteten dem Josef Folgendes aus: Dein Vater hat im Angesicht seines Todes dies ausgerichtet. So sollt ihr zu Josef sprechen: Ach, vergib doch deinen Brüdern die Frevel und ihre Sünde, dass sie Böses an dir getan haben. Und Josef weinte wegen ihrer Worte zu ihm. Und es gingen auch seine Brüder hin, fielen vor ihm auf ihr Angesicht und sprachen: Hier, wir sind deine Knechte. Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Und ihr plantet Böses gegen mich. Gott aber plante es zum Guten, um das zu tun, wie an diesem Tage, ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Jetzt fürchtet euch nicht, ich will euch und eure kleinen Kinder versorgen. Und Josef tröstete sie und redete zu ihren Herzen. Amen. Von Bösem und Gutem spricht auch Dietrich Bonhoeffer in seinem Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Ein alter Mann lebte zusammen mit seinem einzigen Sohn auf einer kleinen Farm. Sie besaßen nur ein Pferd, mit dem sie die Felder bestellen konnten und kamen gerade so über die Runden. Eines Tages lief das Pferd davon. Die Leute im Dorf kamen zu dem alten Mann und riefen: Oh, was für ein schreckliches Unglück! Der alte Mann erwiderte aber mit ruhiger Stimme: Wer weiß schon, wozu es gut ist. Eine Woche später kam das Pferd zurück und führte eine ganze Herde wunderschöner Wildpferde mit auf die Koppel. Wieder kamen die Leute aus dem Dorf: Was für ein unglaubliches Glück! Doch der alte Mann sagte wieder: Wer weiß schon, wozu es gut ist. In der nächsten Woche machte sich der Sohn daran, eines der wilden Pferde einzureiten. Er wurde aber abgeworfen und brach sich ein Bein. Nun musste der alte Mann die Feldarbeit allein bewältigen. Und die Leute aus dem Dorf sagten zu ihm: Was für ein schlimmes Unglück! Die Antwort des alten Mannes war wieder: Wer weiß schon, wozu es gut ist. In den nächsten Tagen brach ein Krieg mit dem Nachbarland aus. Die Soldaten der Armee kamen in das Dorf, um alle kriegsfähigen Männer einzuziehen. Alle jungen Männer des Dorfes mussten an die Front und viele von ihnen starben. Der Sohn des alten Mannes aber konnte mit seinem gebrochenen Bein zu Hause bleiben. Wer weiß, wozu es gut ist. Einen Sinn darin zu erkennen, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist. Wer weiß, wozu es gut war. Wer weiß, wozu es gut war. Einen Sinn zu erkennen in dem, was geschieht, und nicht länger zu hadern, sondern das anzunehmen, was das Leben jetzt gerade für mich bereithält. Auch wenn meine Gedanken und Pläne andere waren und durchkreuzt wurden. Und solchen menschlichen Plänen und auch Abgründen und vom Wirken Gottes in all diesem wundersamen, manchmal auch schwierigen und komplizierten Geflecht, davon erzählt uns die Bibel eine Familiengeschichte. Und wer hätte das gedacht? Wir haben gerade die Worte dieses Kapitel, das letzte Kapitel der Familiengeschichte gehört, dass diese Geschichte von Jakob, dem Vater, von Josef und seinen 11 Brüdern noch so enden würde, nach all den Irrungen und Wirrungen. Im Jiddischen gibt es das schöne Wort Mischpoke für Familie, für Sippe. Mischpoke. Ich glaube, in diesem Wort steckt alles drin, was eine Familie ausmacht. Das Schöne genauso wie das Nervige, Neid und Liebe, Lust und Frust. Ein jiddischer Witz greift das auf. Der geht nämlich so: Papa, ich habe gehört, akumisch Wort, Mischpoke. Ist das was zum Essen? Nein, zum Essen ist es nicht, aber schlecht werden kann einem davon schon. Treffender kann man wohl nicht ausdrücken, was da mit Josef und seinen Brüdern passiert ist. Schlecht werden kann einem von der Familie. Bei Josef ging es sogar um Leben und Tod. Denn was seine Brüder mit ihm vorhatten, das war ja nichts weniger als ihn zu erledigen. Sie wollten ihn in einen Brunnen werfen, haben ihn dann aber am Leben gelassen und an ägyptische Kaufleute verkauft. Und sie nahmen seinen Rock, tauchten ihn in das Blut eines Ziegenbocks und legten ihn dem Vater vor, der nun annehmen musste, Josef sei von einem wilden Tier zerfleischt worden. Josef und seine Brüder. Josef macht Karriere als Verwalter am Hof des Pharao und trifft seine Brüder und seinen Vater wieder, als die während einer Hungersnot nach Ägypten kommen, um Getreide zu kaufen. Josef hatte klug und vorausschauend in Ägypten gewirtschaftet und hatte so auch das Leben seiner Familie gerettet, weil er ihnen Getreide geben konnte, als in der Heimat die Hungerkatastrophe ausbrach. Doch nach dem Tod des Vaters treibt die Brüder die Angst um, Josef würde sich jetzt rächen für das, was die Brüder ihm angetan haben. Der Vater war noch so etwas wie ein Schutz, ein Schirm in dieser Familienbande. Aber jetzt, wo der Vater weg ist, gehen die Brüder vielleicht aufeinander los? Wird Josef sich vielleicht rächen? Stattdessen in dieser Geschichte die Worte Josefs: Fürchtet euch nicht, und das gleich zweimal aus dem Munde des Bruders. Fürchtet euch nicht, Gott gedachte es gut zu machen. So nimmt diese Familiengeschichte ein gutes Ende. Josef hat seine Brüder getröstet, indem er die Geschichte seiner Brüder in das Wirken Gottes einbezogen hat. Die Pläne der Menschen sind das eine, auch böse Pläne, aber Gottes Wirken ist das andere. Und Gott war es, der die Brüder wieder zusammengeführt hat. Gut, wenn so etwas geschieht, auch heute. Josef hatte die Größe, seinen Brüdern zu vergeben, weil er selbst wusste, ich bin ja selbst auch auf Vergebung angewiesen. Ich kann barmherzig sein, weil Gott barmherzig ist. Ich kann lieben und verzeihen, weil Gott liebt und verzeiht. Da fällt ihm kein Zacken aus der Krone. Das hat auch er erst lernen müssen. Er hat auch seine schmerzlichen Erfahrungen gemacht. So ganz unschuldig war er ja auch nicht, dass die Brüder sauer auf ihn waren und ihn aus ihrer Bruderschaft, aus ihrer Familie hinausgeworfen haben. Gott gedachte es gut zu machen. Dieser Satz steht am Ende und gleichzeitig über dieser ganzen Geschichte. Dieser Satz kann am Ende stehen, wenn alles gut ist. Mittendrin könnte ich mir vorstellen, mag Josef auch einmal ganz anders gedacht haben. Da mag er sicherlich auch gezweifelt haben, ob es überhaupt noch eine Zukunft für ihn gibt. Ob Gott ihn vielleicht verlassen hat, als die Brüder ihn zum Spottpreis verkauft haben und als er in Ägypten auch noch einmal ins Gefängnis geworfen wurde. Vielleicht wird er sich gedacht haben, wer weiß, wozu es gut ist. Vielleicht hat das ja alles einen Sinn, der mir erst viel später auch einsichtig wird. In all den Wirrungen und Irrungen seines Lebensweges hat Josef schließlich einen Sinn erkannt. Und er war davon überzeugt, Gott hat es gut gemeint und hat es gut gemacht. Und er hat uns wieder zusammengeführt, ihn und seine Brüder. Gott hat es gut gemeint, auch wenn das Leben so ganz anders verlaufen ist, als er es sich ausgemalt hatte. Aber über allem steht die Verheißung Gottes: Fürchte dich nicht. So hat Josef gelebt und geglaubt, gehofft und geliebt, auch die, die ihm Böses wollten. Ich glaube, Josef hat sich auch überwinden müssen. Aber er ist den Schritt gegangen auf die anderen zu. Er hat nicht gerichtet. Er hat nicht verurteilt. Er hat sich nicht an die Stelle Gottes gesetzt. Nicht Gott spielen, vielmehr Mensch sein und bleiben. So hat Josef sich gesehen und mitmenschlich an seinen Brüdern gehandelt. Das Leben der Familie kann neu beginnen, ganz neu, da, wo Menschen sich vergessen, da, wo Menschen sich verschenken, wo sie die alten Wege, die eingefahrenen Wege verlassen und die Liebe bedenken und damit den Hass überwinden. Amen. Davon singt das nächste Lied, das wir nun singen bzw. hören, wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde.
Da berühren sich Himmel und Erde.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du auf jeden von uns eingehst und dass du im Blick hast, was wir in unseren unterschiedlichen Lebenssituationen nötig haben. Lass uns das doch auch im Umgang miteinander lernen. Bewahre uns davor, uns immer nur in Konkurrenz mit anderen zu sehen, uns mit anderen zu vergleichen und auf ihre Kosten groß herauszustellen. Lass uns lernen, einander zu ergänzen, uns gegenseitig stark zu machen, einen neidlosen Blick für das Gute im anderen zu bekommen. Steh allen zur Seite, die unter dem Druck leiden, sich die Achtung anderer erst noch verdienen zu müssen. Mach allen Mut, die sich als Verlierer fühlen und sich nicht einmal selbst achten können. Überwinde die vielen Formen von Feindseligkeit, die Menschen kaputt machen an Leib und Seele. Und lass uns die Hoffnung auf Frieden und Solidarität unter den Menschen nicht aufgeben. Und gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir dich, Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über unserem Leben und sei uns gnädig, wenn du uns dein freundliches Angesicht immer wieder zu und schenke uns Frieden. Amen. Gib uns Frieden jeden Tag, so heißt es in dem Lied aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 425. Das hören wir nun als Nachspiel der Bläser und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine friedliche, entspannte und gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.